Wir hören den Predigtext 2. Korinther 4, Vers 16 bis Kapitel 5, Vers 8. Darum werden wir auch nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir ferne von dem Herrn. Wenn wir wandeln im Glauben, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Amen.
Wollen noch einmal beten. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, er gehörte zu den beliebtesten deutschen Politikern. Auch im Ausland hatte er einen glänzenden Ruf. Ihm war ein sehr langes Leben beschert. Altkanzler Helmut Schmidt starb erst mit 96 Jahren. Und er hatte keine Hoffnung über den Tod hinaus. Als man im Rückblick auf sein langes, erfolgreiches Leben nochmal einige bekannte Zitate von Helmut Schmidt in Erinnerung rief, da fand sich darunter auch dieser Satz: Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. 96 Jahre intensiv gelebt und dann einfach vorbei. Wo ist Helmut Schmidt jetzt? Der andere Mann starb wesentlich früher, wahrscheinlich in seinen 60ern. Sein Ruf war zeitlebens umstritten, er saß öfter im Gefängnis. Während seiner letzten Lebensjahre musste er ständig damit rechnen, ermordet zu werden. Zu seinen letzten überlieferten Worten gehört dieser Satz: Der Herr wird mich von allem Übel erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Wo ist Paulus jetzt? Der heutige Predigtext wird uns zumindest auf die letzte Frage eine Antwort geben. Wir befinden uns ja mitten in unseren Sommerpredigten 2019. Und heute machen wir bei unserem Gang durch den 2. Korintherbrief einen wichtigen dritten Schritt. Sie können all die bereits gegangenen Schritte ja nochmal über unsere Homepage nachverfolgen. Im ersten Schritt, 2. Korinther 4, 1 bis 6, hatten wir gesehen, das Evangelium von Jesus Christus setzt sich durch. Es hat eine strahlende Kraft, es ist herrlich. Gott lässt verkündigen und in Menschenherzen geht das Licht an, wenn Gott es schenkt. Das war der erste Schritt. Im zweiten Schritt, das haben wir letzten Sonntag gesehen, Kapitel 4, 7 bis 15, da beschreibt Paulus die Mitarbeiter, die Protagonisten, mit denen Gott diese Botschaft in der Welt durchsetzt. Und da hatten wir gesehen, dass Gott ein Kontrastprogramm verfolgt. Starke Botschaft, schwache Boten. So hat Paulus sich selbst beschrieben. Er hat gesagt, wir die Apostel und wir die Christen, wir, die das Evangelium weitergeben, sind irdene Gefäße. Unsere Botschaft ist der Schatz, aber wir sind Tonpötte mit Rissen. Und das sieht man an unserer offenkundigen Zerbrechlichkeit. Das hat Paulus über sich gesagt, denn obwohl er ein scharfer Denker war, hatte er mancherlei Gebrechen, wahrscheinlich ein Augenleiden, eventuell epileptische Anfälle. Er galt äußerlich nicht als mitreißender Rhetoriker Und in Korinth haben seine Gegner auch gesagt, ja, seine leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Also wir tragen eine offenkundige Gebrechlichkeit an uns als Gottes Boten. Wir haben unsere Grenzen, unsere Schwächen und doch schenkt Gott unserem Dienst, unserer Verkündigung eine ganz geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit. Das macht Paulus in diesem zweiten Schritt deutlich. Und wir hatten das gesehen an diesem unbeholfenen, schlichten, unbekannten Prediger, durch den Charles Haddon Spurgeon bekehrt wurde, der dann wiederum vielen, vielen anderen Menschen den Weg zu Jesus zeigen durfte. Eine geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit. Und doch haben wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das ist Gottes Kontrastprogramm. Und Paulus hat auch gesagt, warum Gott das so macht, in 2. Korinther 12, lasst dir an meiner Gnade genügen, hat Gott ihm gesagt, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, beziehungsweise wird in Schwachheit vollendet. Und deswegen konnte Paulus sagen, wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil ich dann weiß, dass ich ganz von Jesus abhänge und mich auf ihn verlassen muss. Und wir sahen, Paulus hat in diese Verse seine eigene Situation hineingezeichnet, aber er hat deutlich gemacht, im Grundsatz gilt das für alle Christen. Im Grundsatz gilt das für jeden Jünger Jesu, dem sein Evangelium anvertraut ist. Starke Botschaft, schwache Boten. Und wir hatten gesehen, diese Zerbrechlichkeit wird uns auch immer wieder vor Augen geführt. Dazu gehört auch etwa die Tatsache der Verfolgung. Bestimmte Vorformen der Verfolgung gibt es ja auch bei uns. Das zeigt sich etwa auch in der schleichenden Beschneidung der Meinungsfreiheit oder in der öffentlichen Diffamierung der biblischen Ethik durch Medien und Politiker. Was wir besonders auf dem Feld der Sexualethik oder auch der Stellung zur Abtreibung sehen, haben wir letztes Mal gezeigt. Aber für Paulus und für viele andere Christen in anderen Ländern heute bedeutet Verfolgung noch mehr, nämlich Todesgefahr. Am Anfang des 2. Korintherbriefs, 2. Korinther 1, schreibt er in Vers 8, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten, also damit rechneten, umgebracht zu werden. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also Paulus war nicht nur gefährdet durch Krankheiten, durch die damals noch viel gefährlicheren Reisen, sondern er musste zeitweilig Tag für Tag damit rechnen, am nächsten Tag ermordet zu werden. Aber wie auch immer die Situation im Einzelnen ist, für uns alle, die wir Jesu Botschaft weitergeben, gilt, die irdenen Gefäße leben zeitweilig unter heftigem Druck. Nachfolge Jesu Christi ist kein Wunschkonzert. Wir haben ein spannendes Leben, das stimmt wohl. Und wir würden das auch gegen kein anderes Leben austauschen wollen, aber es ist manchmal ganz schön schwer. Manchmal sind wir ganz schön angefochten. Manchmal fließen Tränen. Wir kennen durchwachte Nächte, menschliche Enttäuschungen. Paulus schreibt in seinem letzten Brief, 2. Timotheus 4, bei meiner Verteidigung vor dem Kaiser haben mich alle verlassen. Nur noch Lukas ist bei mir. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst über seine eigenen Leute. Ja, Christen sind keine stoischen Helden. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Völlig klar. Und Paulus merkt, dass er jetzt als Seelsorger gefordert ist. Für seine Leute, für die Korinther und für uns. Wie können wir mit dieser Spannung leben, die bleiben wird, solange wir hier auf dieser Erde sind? Wie können wir mit dieser Situation des Drucks klarkommen? Das Evangelium setzt sich durch. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Aber was wird aus uns persönlich? Wie kommen wir klar? Und Paulus muss diese Frage für seine Leute beantworten und für sich beantworten. Und darum geht er jetzt mit uns in den Versen, die vor uns liegen, diesen dritten Schritt. Also erster Schritt, wir haben das herrliche Evangelium, das sich durchsetzt. Das ist der Schatz. Zweiter Schritt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir sind zerbrechlich. Unser Dienst ist geistlicher Kampf im Gegenwind. Wir werden nicht in Watte gepackt. Und jetzt der dritte Schritt heute. Wie können wir als irdene Gefäße persönlich mit diesem Druck klarkommen? Das ist die Frage. Und Paulus antwortet darauf in diesen Versen, die sie vor sich haben. Und sein Schlüsselsatz steht in Vers 6 und in Vers 8. Er sagt, wir sind getrost. 5 Vers 6, darum sind wir alle Zeit getrost. Und in Vers 8 nochmal, wir sind aber getrost. Das heißt, wir haben inneren Frieden trotz äußerem Druck. In einer englischen Übersetzung heißt es, we have good courage. Wir sind mutig. Also Trost und mutig heißt ja, da ist was, was uns angreift, aber wir sind trotzdem mutig. Wir sind trotzdem getrost. Und mit einem anderen Wort sagt er in Vers 16 nochmal, wir werden nicht mutlos. Nun, das einfach zu behaupten, ist ja für den anderen noch kein Trost. Und deswegen zeigt uns der Apostel in diesen Versen jetzt ganz differenziert, wie Gott uns diesen Trost schenkt. Er zeigt uns ganz deutlich, wodurch Gott uns mitten in der Bedrohung dennoch getrost leben lässt. Und darum lautet das Thema dieser dritten Predigt: dennoch, Doppelpunkt, alle Zeit getrost. Das ist das Thema. Dennoch, Doppelpunkt, alle Zeit getrost. Wie macht Gott das? Und das ist so schön. Hier zeigt Paulus den unter Druck stehenden Christen: Gott kümmert sich persönlich um dich. Er sieht dich nicht nur als einen Diener, durch den er sein Evangelium verkünden lässt. Das war Kapitel 4, Vers 5. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus, er der Herr ist, uns selbst, aber als eure Knechte um Jesu willen. Gott sieht uns nicht nur als einen Diener, sondern er behandelt uns auch nicht nur als ein irdenes Gefäß, in das er seinen Schatz hineinlegt. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, Kapitel 4, Vers 7. Sondern jetzt geht Paulus noch einen Schritt weiter und er sagt: Gott beschützt dich als sein Kind. Dass er niemals ohne Trost lässt, dass er niemals aus den Augen lässt, dass er niemals sich selbst überlässt. Und jetzt werden wir sehen, wie Gott das macht. Wie Gott uns diesen Trost gibt und auf welchem Wege er uns durch diesen Druck hindurch hilft. Das Erste, er gibt uns eine realistische Sichtweise. Die Punkte haben alle ein S, damit Sie es sich besser merken können. Können Sie aber auch aufschreiben. Erstens, eine realistische Sichtweise. Das sind die Verse 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert, denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, schreibt Paulus, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist das erste, eine realistische Sichtweise. Das ist ein wirksames Heilmittel, sagt Paulus, gegen die Entmutigung. Wir lassen uns nicht entmutigen, denn wir haben diese realistische Sichtweise. Wir, das sind die, die, Vers 13, durch den Heiligen Geist geleitet werden, weil sie an Jesus glauben und er ihnen seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Und mit dem Heiligen Geist hat er uns diese völlig neue Sichtweise geschenkt, die wir vorher nicht hatten, die Nichtchristen nicht haben. Wir sehen die Welt mit anderen Augen. Vers 18, weil uns die Augen geöffnet wurden. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wir konzentrieren uns nicht auf das Sichtbare. Wir beurteilen unsere Situation nicht vom Sichtbaren her. Das ist hier gemeint. Wir lassen uns nicht fixieren vom Sichtbaren. Natürlich haben wir das Sichtbare vor Augen. Aber wir bewerten es nicht so naiv wie die anderen. Und wir lassen uns nicht zu dem Fehlschluss, wir lassen uns nicht zu diesem naturalistischen Fehlschluss verleiten, das Greifbare sei das Entscheidende oder das Greifbare, Sichtbare sei gar die einzige Wirklichkeit. Das wäre naiv. So denkt Otto Normalverbraucher. Ja, der sagt, ich halte mich an das, was ich sehe und womit ich direkt etwas anfangen kann. Mein Essen, mein Haus, mein Urlaub, meine äußere Fitness, mein Geld, meine Aktien, das kann ich sehen und greifen. Wobei das mit den Aktien auch so eine Sache ist. Aber selbst dieses sich an das Sichtbare halten, zieht der normale Mensch nicht durch. Warum? Weil er es irgendwann einfach nicht mehr aushalten kann. Denn irgendwann, sagt Paulus in Vers 16, geht der äußere Mensch zugrunde. Der Körper wird schwächer, die Lebenszeit wird kürzer, die Nerven werden wackeliger. Und man kann versuchen, den Prozess so lange wie möglich irgendwie zu verzögern. Und wenn man merkt, man kriegt das nicht in den Griff, dann kann man versuchen, es auszublenden und sich abzulenken. Aber man bleibt gefangen im Diesseits, im Sichtbaren. Noch Bestattungsinstitute werben für ihren Dienst mit diesseitigen äußeren Werten, von denen der Betroffene ja gar nichts mehr hat. Mitten in Hannover, neulich, große Werbung eines Bestattungsinstituts: hochwertige Beerdigungen zu niedrigen Preisen. Als wir das sahen meine Frau und ich, da mussten wir schallend lachen. Also damit könnte man ja auch Werbung machen für eine Badezimmereinrichtung oder ein iPhone, ja? Hochwertige Beerdigung zu niedrigen Preisen. Und dagegen sagt Paulus, wir blicken nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wir müssen uns nicht ablenken, sondern Gott gibt uns eine realistische Sichtweise, mit der wir uns der komplexen Wirklichkeit differenziert nähern. Weil wir diese neue Sichtweise bekommen haben. Er hat uns ein neues Leben geschenkt, sagt Paulus in Vers 16 nochmal. Der innere Mensch wird von Tag für Tag erneuert. Das ist das Leben mit Jesus, dass wir zu ihm gehören, dass er versprochen hat, uns nie mehr allein zu lassen und uns auf sein Ziel zu führen und Er macht uns stärker. Manchmal fühlen wir uns ziemlich schwach, aber er lässt nicht locker. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Ja, und auch in diesem neuen Leben, Vers 17, gibt es schwere Tage, echtes Leid. Spannung, die ausgehalten werden muss. Bedrängnis, sagt Paulus. Unsere Bedrängnis. Und dann fügt er hinzu, die schnell, vorübergehend und leicht ist. Sie verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Es ist hochinteressant, was Paulus hier festhält. Er sagt, auf diesem Weg der Bedrängnis, der uns wehtut, führt Gott uns zu einem Ziel, das alle Mühen tausendfach lohnt. Weil die Herrlichkeit, die Gott uns schenkt, um ein Vielfaches schöner ist, als das Leid schrecklich war. Das sagt Paulus hier. Verglichen mit der Herrlichkeit, die kommt, ist das Leid. Und Paulus redet von seinem Leid, von seiner Verfolgung, von seiner Todesgefahr, von seinen Foltern. Ist diese Not, sagt er, leicht. Im Ergebnis haben wir als Christen nur Vorteile. Das sichtbare Leid ist vergänglich, die Ewigkeit und die Herrlichkeit ist unvergänglich. Und er fügt hinzu hier in diesem Vers 17, das Gewicht der Herrlichkeit ist so stark, dass gegenüber dem die aktuelle Not zum Leichtgewicht wird. Auch wenn wir das subjektiv natürlich oft anders empfinden. Und Paulus, wenn er da im finsteren, feuchten Knast saß, es subjektiv auch oft anders sicherlich empfunden hat. Aber er sagt, im Letzten ist es so. Und diese wunderschöne Formulierung, eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Im Griechischen heißt das wörtlich, die Bedrängnis bewirkt im Übermaß, zum Übermaß, ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Also mehr Wörter kann man nicht verwenden. Im Übermaß, zum Übermaß, ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Das kommt. Und diese realistische Sichtweise haben nur die Kinder Gottes. Denn nur sie blicken realistisch in beide Richtungen, sowohl auf das Leben und den Tod als auch auf die Ewigkeit. Paul Gerhardt hat es geschrieben in diesem berühmten Lied, die güldene Sonne voll Freud und Wonne, da sagt er, menschliches Wesen, was ist gewesen? In einer Stunde geht es zugrunde, sobald das Lüftlein des Todes dreinbläst. Das ist realistisch. Und anders, Dwight Moody, der Evangelist, im Oktober 1899, 2 Monate vor seinem Tod, sagt er in New York, er wusste, dass seine Wegstrecke nicht mehr sehr lang gehen würde. Eines Tages werdet ihr in den Zeitungen lesen, dass Moody tot ist. Glaubt kein Wort davon. In diesem Augenblick werde ich lebendiger sein als jetzt. Zitat Ende. Das ist diese realistische Sichtweise, die Paulus hier beschreibt. Glaubt kein Wort, ich werde lebendiger sein als ich jetzt bin. Und das ist das Erste, wodurch Gott uns mitten in der Bedrängnis getrost macht. Diese realistische Sichtweise. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und ich will das an dieser Stelle nochmal sagen, weil es da viele Missverständnisse gibt. Man muss das ganz klar unterscheiden von der platonischen Philosophie. Sie wissen, Plato und Aristoteles, 400 Jahre vor Christus. Und damals haben das noch viele geglaubt, auch heute glauben das noch viele. Plato hat gesagt, das Greifbare, das Körperliche ist minderwertig und das Geistige ist hochwertig. Und deswegen zielt die griechische Philosophie immer auf eine Entleiblichung. Wir müssen diesen Körper irgendwie loswerden, wir müssen das Gegenständliche loswerden. Und dagegen unterscheidet Paulus ganz anders. Er unterscheidet nicht zwischen leiblich und geistlich, sondern er unterscheidet zwischen dem, was für uns zurzeit sichtbar und was für uns zurzeit noch unsichtbar ist. Worauf sehen wir? Und sichtbar ist das äußere Leben, die irdischen Güter, der Tod vor Augen, das ist sichtbar. Und Paulus sagt, das ist zeitlich, das ist vergänglich. Und unsichtbar ist das neue Leben mit Jesus, die Person Gottes, der Heilige Geist, den er uns schenkt, der Himmel, das ewige Leben. Das ist noch unsichtbar, aber es ist ewig. Und in dem Sinne kommt dann auch später Vers 7, wenn Paulus sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber was jetzt noch unsichtbar ist, das wird einmal sichtbar werden. Das bleibt nicht ewig unsichtbar. In 1. Korinther 13 hatte er seinen Leuten schon geschrieben, wir sehen jetzt noch wir in einem dunklen Spiegel. Und damals waren die Spiegel noch nicht so gut wie heute. Aber wir werden Jesus einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Es wird sichtbar werden. Und darauf gehen wir zu. Und diese Wirklichkeit, die uns ja schon jetzt unsichtbar umgibt, wird dann mit Händen zu greifen sein, mit Augen zu sehen sein, mit Ohren zu hören sein. Und darum, wenn du dein Leben wirklich realistisch angehen willst, dann darfst du dir nicht weismachen lassen von einem materialistischen Weltbild, dass diese greifbare Wirklichkeit, dass der äußere Mensch das Einzige ist, was es gibt. Du bist nicht im Diesseits gefangen. Du bist nicht in der Göttlichkeit gefangen. Denn wenn du zu Jesus gehörst, dann gehst du für den Rest deines Lebens durch alle Bedrängnisse hindurch, auch wenn dein Blick manchmal verstellt ist, dann gehst du zielsicher, man könnte fast sagen traumwandlerisch, auf diese herrliche und ewige Zukunft zu. Realistische Sichtweise. Und schauen Sie, wie könnte man diese realistische Sichtweise haben und nicht getrost sein? Wir sind aber getrost. John Newton, der ehemalige Sklavenhändler, Gotteslästerer und dann spätere Pastor und Dichter von Amazing Grace, bringt unsere Situation so auf den Punkt. Er sagt, angenommen, ein Mann reist nach New York, um ein großes Anwesen in Besitz zu nehmen, und seine Kutsche bricht 2 Kilometer vor der Ankunft in der Stadt auseinander, sodass er den Rest des Weges zu Fuß gehen muss. Wir würden ihn für einen Narren halten, wenn wir sähen, wie er mit den Händen ringt und die letzten 2 Kilometer nur vor sich hinheult, meine Kutsche ist kaputt, meine Kutsche ist kaputt. Verstehen Sie? Was für ein Irrsinn! Der ist gleich in New York, auf den wartet sein großes Anwesen, da stehen 10 Kutschen drin. Und er jammert die letzten 2 Kilometer, meine Kutsche ist kaputt, meine Kutsche ist kaputt. Was für ein Irrsinn. Und Paulus sagt, das kann uns als Christen so nicht passieren. Wir haben eine realistische Sichtweise. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das ist das Erste, wodurch Gott uns getrost macht. Und jetzt könnte jemand eine Gegenfrage stellen und sagen, ja, ist das nicht nur ein psychologischer Trick, mit dem ich über den Todeshorizont gewissermaßen hinwegspringe? Ein philosophisches Gedankenexperiment möglicherweise. Auf diese Frage antwortet Paulus mit dem nächsten Argument. Jetzt kommt ein dickes Denn. Kapitel 5, Vers 1. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, dann haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Also Paulus sagt, alles, was ich euch jetzt gerade zum Trost geschrieben habe, hat eine solide Basis, denn, Doppelpunkt, nächstes Argument. Und das ist das Zweite, wodurch Gott seine Kinder getrost macht. Er gibt uns nicht nur eine realistische Sichtweise, sondern er gibt uns zweitens eine ewige Sicherheit. Eine ewige Sicherheit. Paulus vergleicht unser vergängliches Leben, unseren sterblichen Body mit einer Hütte, wörtlich mit einem Zelt. Man könnte auch sagen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird. Und nicht nur Camper wissen, ein Zelt steht selten für längere Zeit am selben Ort. Ein Zelt wird für eine gewisse Zeit aufgebaut und dann wird es wieder abgebaut. Das ist für ein Zelt nicht dramatisch, sondern normal. Und dieser Vergleich lag dem Paulus natürlich nahe. Er war selbst Zeltmacher vom Beruf. Er kannte sich da also aus und er formuliert das hier ganz schnörkellos. Ne? Er sagt, dieses Zelt wird abgebrochen, es wird abgebaut. Ist aber gar nicht schlimm. Nein, ist sogar gut. Denn Paulus sagt, wenn das passiert, dann haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Ewige Sicherheit. Also, wenn wir sterben, dann tauschen wir ein wackeliges Zelt, das bei jedem Regen Wasser durchlässt, gegen eine solide Villa, in der uns auch das schlimmste Unwetter nichts mehr anhaben kann. Das ist der Tausch. Sterben ist Wohnungsumzug, bei dem man sich maximal verbessert. Raus aus der Bretterbude, rein in den Luxuspalast. Und so anfällig unser sterblicher Körper jetzt noch ist, so stabil und unangreifbar und unzerstörbar wird er in der Zukunft sein. Und dieses Bild vom Umzug ist auch deshalb so schön, weil es deutlich macht, die Identität der Person. Wenn ich Umzüge ziehe, bleibe ich ja derselbe Mensch. Ich kriege eine neue Adresse. Ich bekomme, wenn es gut läuft, ein schöneres Ambiente. Aber ich bin derselbe, der vorher in der Bruchbude gelebt hat und jetzt in der Luxusvilla. Wohnungsumzug. Und dieser Qualitätssprung ist dadurch möglich, dass dieses neue Haus made in heaven ist, also im Himmel gemacht. Paulus sagt, von Gott erbaut, nicht mit menschlichen Händen, ewige Qualität im Himmel. Ja, und was ist jetzt mit diesem Zelt, das wir noch so mit uns rumschleppen? Das wurde auch ursprünglich von Gott erschaffen, aber wir wissen aus der Bibel, dann passierte der Sündenfall und durch die Rebellion des Menschen gegen Gott kam Krankheit und Tod in die Welt. Dadurch kam alles ins Rutschen gewissermaßen. Und sterbliche Menschen konnten immer wieder nur sterbliche Menschen hervorbringen. Unsere Großeltern und Eltern waren drin in diesem Kreislauf von Schuld und Gottlosigkeit, wie wir auch. Aber das bleibt nicht unsere Bestimmung für alle Zeiten, sagt Paulus, sondern Gott macht einen neuen Bau. Und bei diesem neuen Bau wird es ganz anders sein. Gott garantiert, da gibt es keinen Sündenfall mehr, der hat für immer Bestand. Das, was Paulus hier in Vers 1 beschreibt, ist eine völlig neue Qualität von Schöpfung. Und das ist die biblische Antwort auf den Tod. Gottes Wege münden in eine neue Leiblichkeit, in einen Prachtbau, der ewig ist. Und hier steht der christliche Glaube wieder völlig gegen die griechische Philosophie jener Zeit. Denn wir sagten ja, die griechische Philosophie will sich immer des Leiblichen entledigen. Ja, viele griechische Philosophen und auch römische Staatsmänner haben den Körper als das Grab für die Seele bezeichnet. Und Plotin etwa sagt, er schäme sich dafür, einen Körper zu haben. Ich weiß ja nicht, wie der aussah. Aber der biblische Realismus zielt genau auf das Gegenteil. Bei Paulus ist der Gegensatz nicht jetzt körperliche Existenz und dann geistige Existenz, sondern er sagt, jetzt haben wir diesen irdisch vergänglichen Leib und den tauschen wir ein gegen den himmlisch unvergänglichen Leib. Der Kirchenvater Augustin hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Er schreibt, wir sind jetzt belastet mit einem verweslichen Körper. Aber weil wir wissen, dass der Grund für diese Not nicht in der Natur und Substanz des Körperlichen liegt, sondern im Sündenfall, sehnen wir uns nicht danach, vom Leib befreit zu sein, sondern wir sehnen uns danach, mit einem unsterblichen Leib überkleidet zu werden, Augustin. Und schon im Alten Testament hatte Gott Hinweise darauf gegeben, dass er einmal einen neuen Körper schenken würde. Denken Sie an Hiob. Hiob 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ne? Und jetzt ist meine Haut zerschlagen, aber ich werde ihn sehen und dann wird alles anders werden. Und im Neuen Testament hat Gott dieses Versprechen dann weiter ausdifferenziert. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 20, 21, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von dort erwarten wir den Herrn Jesus Christus und der wird unseren nichtigen Leib, also diesen vergänglichen Leib, so verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib und er wird das machen mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also, wir, die wir zu Jesus gehören, werden einen unsterblichen Leib bekommen, wie Jesus ihn nach der Auferstehung hatte und noch immer hat. Und das ist zu schön, um wahr zu sein, sagen wir. Wie kann Paulus so beherzt sagen, wir wissen? Er sagt ja nicht, wir hoffen an, wir nehmen an, wir rechnen damit, es könnte sein, wir stellen uns das so vor. Nein, er sagt, wir wissen. Und genauso hat er im Kapitel davor, in Vers 14, gesagt, wir wissen, dass der, den Jesus auferweckt hat, auch uns auferwecken wird. Woher weiß er das? Weil Jesus das in seinem Wort versprochen hat. Weil er gesagt hat, Johannes 14, Vers 3, ich werde euch holen, wo ich jetzt bin. Und weil Gott seine Vertrauenswürdigkeit und seine Macht über den Tod bewiesen hat. An dem Punkt hatte sich ja auch die Bekehrung des Paulus entschieden, als er merkte, Jesus lebt. Ich habe mich getäuscht. Er ist kein Scharlatan. Er muss Gott sein. Er lebt. Er ist auferstanden. Und wenn einer seine Autorität über den Tod bewiesen hat, dann ist es Jesus Christus. Und wenn einer sagen kann, was kommt, dann ist es er. Und darum waren die Frauen der 5 Missionare, die von den Aukas ermordet wurden, wir sprachen letzten Sonntag drüber, darum waren die nicht im Zweifel, als sie in diesem Fluss die 5 Leichen ihrer ermordeten Männer sahen, da wussten sie, das ist nicht das Ende. Denn wir gehören Jesus. Und für uns gilt 2. Korinther 5, Vers 1, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und dadurch, dass Paulus sagt, wir wissen, macht er auch gleich klar, wie Vers 7 gemeint ist, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Viele Zeitgenossen denken, ja, Glauben ist ja so, naja, so annehmen, ich will lieber wissen, als zu glauben. Aber so meint die Bibel nicht Glauben, sondern Glauben ist ein festes Vertrauen zu Jesus, der sich als vertrauenswürdig bewiesen hat. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Glauben ist nichts Unbestimmtes, Glauben ist keine schwammige Hoffnung, Glauben ist nichts Vages. Sondern Glauben ist eine übernatürliche Gewissheit auf der Basis solider Tatsachen. Das ist biblischer Glaube. Eine übernatürliche Gewissheit auf der Basis solider Tatsachen. Wie es Hebräer 11, Vers 1 schreibt, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man noch nicht sieht, aber zu denen man allen Grund hat, sich darauf zu verlassen. Und deswegen sind für Paulus Glauben und wissen, gute Freunde. Paulus sagt in Vers 7 nicht, wir wandeln im Glauben und nicht im Wissen. Würde er nie sagen. Sondern Paulus sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Gott mutet uns Verborgenheiten zu. Gott löst noch nicht jedes Problem vor unseren Augen. Wir müssen Geduld lernen an bestimmten Punkten. Und jeder von uns weiß, welche Punkte es bei ihm sind. Aber er lässt uns nicht verzweifeln. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und das ist also das Zweite, wodurch der Herr uns getrost macht. Er garantiert uns eine ewige Sicherheit. Und durch diese ewige Sicherheit ist auch die realistische Sichtweise nochmal bestätigt und gefestigt. Und liebe Gemeinde, ich denke, jetzt kann man erahnen, warum der Blick auf die Ewigkeit bereits heute. Bereits heute, wo wir noch voll unter Druck stehen, eine ganz massive Veränderung unserer Situation bewirkt. Schon heute verändert der Blick auf die Ewigkeit, das Wissen um die ewige Sicherheit, massiv unsere Situation jetzt. John Newton, noch einmal, er hat die Situation des Christen, ganz wunderbar, mit einem Menschen verglichen, der noch in der Morgendämmerung steht. Stellen Sie sich mal dieses Bild vor. Ja, die Nacht liegt bereits hinter ihm. Die Nacht, das war sein Leben ohne Jesus. Aber der helle Tag, der einmal sichtbar werden wird, ist noch nicht da. Und dazwischen steht der Christ geworden in der Morgendämmerung. Und John Newton formuliert, der Tag bricht nun an, wie schön es doch sein Erscheinen. Wie erwartungsvoll sehen wir dem Aufgang der Sonne entgegen. Gerade angesichts dieses Gedankens ist die Morgendämmerung für uns so angenehm. Sie verheißt das helle Licht. Hätten wir keinen weiteren Tag zu erwarten, dann müssten wir uns auf der Stelle über die Dunkelheit des Morgens beklagen, statt uns über die frühen Schönheiten des Morgens zu freuen. Und so fährt Newton fort, gleicht das Leben aus der Gnade hier einem neuen Morgen der Unsterblichkeit, unaussprechlich schön, verglichen mit der Nacht und der undurchdringlichen Finsternis, die uns früher bedeckt hat, als wir noch nicht Christen waren. Und trotzdem vorerst nur schwach und undeutlich zu erkennen, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die einmal geoffenbart wird, bleibt dieses Leben noch weit hinter dem zukünftigen zurück. Morgendämmerung. Weil wir wissen, dass der Tag kommen wird, können wir uns an der Morgendämmerung schon freuen. Das ist ewige Sicherheit. Und den Zugang zu diesem Vorrecht, den Eintritt in diese Morgendämmerung, bekommen wir allein durch Jesus. Und deswegen, das müssen wir immer sagen, wenn wir damit mit anderen Menschen darüber reden, ist dieses Wir von Vers 1, wir haben einen Bau von Gott, klar definiert, also begrenzt. Das sind wir, die wir im Glauben wandeln und noch nicht im Schauen. Das ist keine universale Zusage für die gesamte Menschheit, sondern das ist eine spezielle Verheißung für die Jesus-Leute. Für die, die sich mit Kapitel 4, Vers 6 identifizieren und sagen, wir haben in Christus das Licht gefunden. Und seitdem Jesus in die Welt gekommen ist, entscheidet sich ja alles an der Stellung zu ihm. Das sagt die Bibel ja fast auf jeder zweiten Seite. Vor Jesus wurden jene gerettet, die seinem Vater geglaubt haben. Alles, was er bis dahin offenbart hatte. Und deswegen werden wir die auch im Himmel wiedersehen. Wir werden Mose und Elia im Himmel wiedersehen. Und was mit jenen wird, die bis zum Ende ihres Lebens bei ihrer Ablehnung gegen Jesus bleiben, das hat Jesus zum Beispiel in Johannes 5, Vers 28 und 29 gesagt. Er hat gesagt, Johannes 5, 28, 29, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und dann wird es eine Auferstehung geben zum Leben, aber auch eine Auferstehung, wie Jesus das nennt, des Gerichtes. Und darum dürfen wir als Gemeinde, als Christen, gerade angesichts der Todesbedrohung niemals billige Trostpillen verteilen, so gern wir trösten wollen. Verstehen Sie, das wäre fahrlässig, das wäre lieblos den anderen Menschen gegenüber. Sie kennen wahrscheinlich dieses Sprichwort, es wird nirgendwo so viel gelogen wie bei einer Beerdigung. Und damit meint man meistens die Beschönigung der Lebensgeschichte. Also da wird dann aus einem gewissenlosen Schläger plötzlich der treusorgendste Familienvater. Mag sein, aber dieses Lügen ist nicht so gefährlich. Viel gefährlicher als eine ganz andere Lüge, die bei vielen Beerdigungen verbreitet wird, nämlich die Lüge, dass alle, die sterben, in den Himmel kommen und dass man nicht in die Hölle kommt, wenn man ohne Jesus stirbt. Es wird nirgendwo so viel gelogen wie bei Beerdigungen. Ja, das stimmt leider. Aber billiger Trost ist brutal, weil er die Menschen in Sicherheit wiegt und sie doch ins Verderben stürzt. Und darum können wir nur echten Trost bringen, wenn wir unsere Zeitgenossen mit dem einen bekannt machen, an dem aller Trost hängt. Und dabei verharmlosen wir nicht den Schmerz und nicht die Härte, die der Trost auch für Christen noch bedeutet. In 1. Korinther 15, Vers 26 hatte Paulus seinen Leuten geschrieben, der Tod ist der letzte Feind. Er ist der letzte Feind. Und auch in diesen Versen, trotz aller Gewissheit, redet, und das macht es umso glaubwürdiger, redet Paulus unser Problem nicht klein. Das sehen wir jetzt. Paulus weiß genau, in den Sieg, in den Trost, da mischt sich auch bei Christen, solange wir hier sind, noch mancher, ja, er nennt das Seufzer, hinein. Und Paulus zeigt dieses Seufzen, das ist kein Zeichen von Kleinglauben, sondern das Seufzen hängt mit einer Sehnsucht zusammen, die Gott uns selbst ins Herz gelegt hat. Und das ist das Dritte, was wir hier finden. Eine realistische Sichtweise, eine ewige Sicherheit und drittens eine legitime Sehnsucht. Das sind jetzt die Verse 2-4. Paulus schreibt, denn in diesem Zelt, also in diesem sterblichen Körper, seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden, also gefunden werden. Denn wir, die wir in diesem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Das ist das Dritte, eine legitime Sehnsucht. Sie merken, Paulus ergänzt hier das Bild vom Wohnungswechsel, also vom Umzug, vom Zelt ins Haus, mit dem Bild vom Kleidungswechsel. Er sagt, jetzt sterben ist Kleidungswechsel. Also was da im Sarg unter die Erde gebracht wird, ist ein altes Kleid, nicht mehr. Und trotzdem ist es keine leichte Sache. Er schreibt hier zweimal in Vers 2 und in Vers 4, wir seufzen. Warum? Paulus sagt es ganz offen in Vers 4, er sagt, ich würde lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Entkleidet, das ist ganz klar, das ist das Bild für den Vorgang des Sterbens. Wir werden entkleidet, unseres Körpers. Wir legen diesen sterblichen Körper ab, seinen Verfall können wir schon zu Lebzeiten erkennen und dann legen wir ihn endgültig ab wie ein altes Kleid. Das bleibt auch den Christen nicht erspart und das ist auch für den Christen kein Spaziergang. Niemand behauptet. Nur eine Generation von Christen wird das nicht erleben müssen. Und wissen Sie, wer das ist? Das sind diejenigen, die dann leben, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Auf der Zielgerade der Weltgeschichte. Und von denen heißt es, wir haben es vorhin in der Lesung von Bruder Donner gehört, sie werden dem Herrn entgegengerückt werden. Also direkt aus diesem Leben heraus. Nochmal zur Erinnerung, 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen, also die Christen, die bisher starben. Und danach werden wir, die wir leben, also indem wir, da stecken die drin, die leben, wenn Jesus wiederkommt. Und Paulus hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich dazu gehöre, ich würde aber gerne dazu gehören. Werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, die Luft dem Herrn entgegen und werden so bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und Paulus wünscht sich sehnsuchtsvoll, dass er zu diesen Christen gehört, die dann leben. Dass er in diesem Wir drin ist. Dann müsste er nämlich nicht mehr sterben. Sondern dann würde in diesem Vorgang, wenn Jesus wiederkommt, er sofort sozusagen innerhalb von Sekundenschnelle diesen neuen Leib bekommen. Wie das funktioniert, hat er ja den Korinthern schon im ersten Brief geschrieben, 1. Korinther 15, Vers 52, ganz ähnlich wie 1. Thessalonicher 4, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, unverweslich und wir, das heißt die dann noch leben, werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverwesliches anziehen, dieses Sterbliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Wir werden verwandelt werden. Und Paulus schreibt, in einem Augenblick, da steht im Griechischen en atomo, in einem Atom. Das wäre schön. Da müsste er nämlich nicht mehr entkleidet, sondern nur noch überkleidet werden. Dann würde sein sterblicher Körper nicht mehr sterben, sondern dann würde sofort, Ende von Vers 4, das Sterbliche verschlungen vom Leben. Noch ehe das Sterbliche sich ganz auswirken, dann wird es verschlungen vom Leben und es ist nicht mehr da. Und genau danach sehnt sich Paulus, dass die Wiederkunft Jesu noch auf der Erde von ihm erlebt wird und dass dann die alte Hütte überkleidet wird, Vers 2, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist. Dann würden wir den neuen Leib sofort bekommen, ohne dass der Tod dazwischen tritt. Und dann würde uns das erspart bleiben, was er hier in Vers 3 beschreibt, was etwas schwierig zu übersetzen ist, aber eindeutig, was er damit meint, in Vers 3, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden, da steht eigentlich wörtlich nicht nackt erfunden werden, er sagt, dann würde uns diese Nacktheit erspart bleiben. Gymnos steht da im Griechischen. Und mit der Nacktheit meint er einmal die Nacktheit des Todes, diesen Prozess des Sterbens, des Entblößtwerdens, wenn die Kräfte schwinden, dieses scheinbare, ausgezogen, entblößt werden, das Nackte. Aber mit der Nacktheit meint er auch den Zustand, in den dieses Sterben dann mündet, nämlich diesen Zwischenzustand ohne den neuen Leib. Denn den neuen Leib bekommen wir erst, haben wir gelesen, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Sehnsucht des Paulus, unmittelbar überkleidet zu werden, ohne im Sarg liegen zu müssen, dass das Sterbliche sofort verschlungen werde vom Leben, das wäre ja wohl auch unsere Sehnsucht. Und Paulus macht deutlich, und das war für mich auch die Neuentdeckung bei der diesmaligen Begegnung mit diesem Text, dieser Wunsch, dann unmittelbar den neuen Körper zu bekommen, ist eine legitime Sehnsucht. Eine legitime Sehnsucht. Denn, Paulus schreibt am Anfang von Vers 5, denn hierzu hat uns Gott bereitet. Gott hat uns dazu bereitet, diesen Auferstehungsleib zu bekommen. Das ist seine große Zielbestimmung. Er hat uns erwählt, er hat uns gerufen, er hat uns zur Bekehrung geführt und er hat uns schließlich ans Ziel gebracht. Das ist genau das, was Paulus auch in Römer 8 schreibt, Vers 29. Ganz genauso. Die er zuvor ersehen hat, die hat auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und dann, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und Paulus schreibt das so sicher, als wäre es schon geschehen. Und diese Verherrlichung meint eben diese Verherrlichung in diesem Körper, der dann vollkommen ist und nicht mehr stirbt. Dazu hat uns Gott bereitet. Das ist sein Ziel. Und darum ist es eine legitime Sehnsucht, sagt Paulus, wenn wir den Wunsch haben, dieses möglichst schnell zu erlangen und diesen ganzen Sterbeprozess und den Zwischenzustand möglichst nicht durchmachen zu müssen. Aber Gott hat einen vollkommenen Plan. Und für die meisten seiner Kinder, wie wir heute wissen, auch für Paulus, bei uns ist es stets noch offen, Jesus könnte ja zu unseren Lebzeiten wiederkommen, beinhaltet dieser Plan, dass wir im Normalfall erstmal entkleidet werden, um dann bei der Wiederkunft Jesu den unverweslichen Leib zu bekommen. Aber Paulus sagt, selbst wenn es so gehen sollte, dann ist das Sterben nicht Zerstörung. Verstehen Sie, das Sterben ist nicht Zerstörung und Abbruch, sondern das Sterben ist nur die Zwischenstation eines Vollendungsprozesses, der schließlich im neuen Leib mündet. Das ist das Sterben. Die Zwischenstation eines Vollendungsprozesses, das in den neuen Leib mündet. Und darum ist auch ein sehr junges Leben, wenn ein Mensch sehr, sehr jung stirbt, ein vollendetes Leben. Weil es in diesen unzerstörbaren, ewigen Auferstehungsleib mündet. Eine legitime Sehnsucht. Dazu hat uns Gott bereitet. Und so sehr Paulus gehofft hat, direkt überkleidet zu werden mit dem neuen Leib, daran hing nicht sein Trost, daran hing nicht seine Geborgenheit. Denn er wusste, und jetzt kommt das Letzte, wie immer Gott mich bis dahin führt, er hat mich schon jetzt so ausgerüstet, dass ich auf jede Situation angemessen vorbereitet bin. Und damit sind wir zum Schluss wieder mitten in der Gegenwart angekommen. Die letzten Verse 6 bis 8. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Warum? Dieser Vers 6 beginnt ja mit darum. Also müssen wir fragen, warum? Und jetzt kommt das Letzte. Eine realistische Sichtweise, eine ewige Sicherheit, eine legitime Sehnsucht und viertens eine wirksame Soforthilfe. Eine wirksame Soforthilfe. Das Kennzeichen von Soforthilfe ist ja, dass Sie nicht drauf warten müssen, sonst wäre es ja keine Soforthilfe. Und Paulus sagt, wenn auch der sterbliche Leib, der unsterbliche Leib, dieser Ewigkeitsleib noch in der Zukunft liegt, der Herr hat uns schon jetzt etwas anderes geschenkt. Jetzt, wo wir noch in diesem Zelt sind. Jetzt als Soforthilfe, damit wir sicher durchkommen. Und was ist das am Ende von Vers 5? Er hat uns als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben. Er hat uns das Unterpfand des Geistes gegeben. Das ist übrigens ein weiterer Beweis dafür, dass Paulus hier nur von Christen spricht. Denn den Heiligen Geist bekommen wir erst zusammen mit der Bekehrung, wo Jesus uns den Heiligen Geist schenkt. Und Jesus ist durch den Heiligen Geist bei seinen Leuten alle Zeit. Er ist da. Er hilft uns durch den Heiligen Geist, diese Predigt zu überstehen und sein Wort zu verstehen. So. Und dieser Heilige Geist, sagt Paulus, ist ein Unterpfand. Da steht im Griechischen das Wort Arabon. Und Arabon bedeutet Angeld. Das ist ein Begriff aus der Finanzwelt. Eine Anzahlung, eine erste Rate, ein Unterpfand, das Gott uns jetzt schon geschenkt hat. Das ist der Heilige Geist. Eine Anzahlung, eine erste Rate. Und damit ist garantiert und gewährleistet, dass die vollständige Auszahlung fristgerecht erfolgen soll und wird. Das ist Arabon. Eine Anzahlung, die garantiert, dass die endgültige Auszahlung fristgerecht erfolgt. Und juristisch galt, wer die erste Rate leistet, verpflichtet sich damit auch alle weiteren Raten zu zahlen, bis die vollständige Summe eingezahlt ist. Klammer auf, im modernen Griechisch steht dieses Wort, ein ähnliches Wort sogar für Verlobungsring. Arabon, es verbirgt ein Versprechen. Nur, Sie sehen schon den Unterschied, eine Verlobung kann man noch lösen. Da bleibt eine letzte Unsicherheit, aber der Heilige Geist, der bleibt. Also dieses Arabon ist absolut verlässlich, das ist die Soforthilfe. Und damit kommen wir jetzt durch schwere Belastungen hindurch und am Ende sogar durch die Bedrohung des Todes. Arabon, könnten wir sagen, ist eine Bestandsgarantie. Wenn Gott jemandem den Heiligen Geist schenkt, dann verbürgt er sich dafür, dass er den bis zum Ziel durchtragen wird. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, Philipper 1, Vers 6, der wird es vollenden bis auf den Tag Christi. Eine Bestandsgarantie. Du hast das Angeld, die restlichen Raten müssen folgen. Darum sind wir getrost, denn wir haben diesen Arabon. Und der Heilige Geist ist nicht nur eine Bestandsgarantie, sondern Sie müssen nur einen Buchstaben hinzufügen, er ist auch eine Beistandsgarantie. Der Heilige Geist unterstützt uns jetzt, sagt die Bibel, beim Beten. Er tröstet uns jetzt in den dunklen Stunden. Er hilft uns jetzt, wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dass wir Gottes Wort besser verstehen. Und der Heilige Geist lässt uns auch jetzt unsere aktuelle Situation verstehen. Denn, Vers 6, solange wir im alten Leib daheim sind, sind wir noch nicht daheim bei dem Herrn. Das verstehen wir durch den Heiligen Geist. Wir sind verbunden mit dem Herrn. Er ist bei uns. Aber wir sind noch nicht daheim. Wir sind noch unterwegs, Vers 7, wir wandeln noch im Glauben und nicht im Schauen. Und deshalb, 4,18, blicken wir noch auf das Unsichtbare und nicht auf das, wir konzentrieren uns auf das Unsichtbare, aber das Unsichtbare wird einmal zum Sichtbaren werden für uns. Aber jetzt ist es noch unsichtbar. Aber wir sind getrost, sagt Paulus. Und wir freuen uns schon jetzt, dass der Tag kommen wird, an dem aus diesem Glauben, dass wir uns an Jesus hängen, aufgrund seiner Macht, aufgrund seiner Verheißung, aufgrund seiner Glaubwürdigkeit, aufgrund seines Wortes, so wie wir uns jetzt an Jesus hängen, dass wir einmal voller Staunen ihn sehen werden. Das Beste kommt doch erst noch. Und in dem Sinne, sagt Paulus, wünschen wir viel mehr aus dem Leib auszuwandern. Warum? Warum? Weil wir dann endgültig daheim sein werden bei dem Herrn. Paulus, viel mehr? Viel mehr auswandern? Viel mehr als was? Naja, würde Paulus sagen, viel mehr, als auf ewig an diesen sterblichen Leib gebunden zu bleiben. Viel mehr, als ständig noch zur Vorsorge und zum Arzt und ins Krankenhaus gehen zu müssen. Wir wünschen uns das viel mehr, als noch für lange Zeit Jesus nicht zu sehen. Und zu denken, Mensch, im Himmel feiern die jetzt schon und du bist immer noch hier. Wissen Sie, die Theologie unterscheidet die ganze Gemeinde Jesu in zwei Gruppen. Es gibt die Ecclesia Militans und die Ecclesia Triumphans. Die Ecclesia Militans, das ist die kämpfende Gemeinde, das sind alle, die hier noch auf der Erde sind. Und die Ecclesia Triumphans, das ist die triumphierende, die feiernde Gemeinde, die jetzt schon im Himmel ist. Und keiner will ewig bei der Ecclesia Militans bleiben. Auch Paulus nicht. Das heißt nicht, und das müssen wir auch sehr ehrlich sagen, das heißt nicht, dass Paulus lebensmüde war. Das heißt nicht, dass Paulus Todessehnsucht hatte. Paulus konnte im Philipperbrief auch schreiben, ich würde gerne noch hier bleiben und ich bin überzeugt, noch eine Weile zu bleiben, weil ich weiß, ihr braucht mich noch. Und wir haben ja auch gesehen, dass Paulus vor diesem Entkleidetwerden irgendwie grauste. Und das finde ich ist tröstlich für uns. Dem grauste auch. Und er wusste, ja, der Tod ist der letzte Feind. Ich erinnere mich an einen alten, bewährten Glaubensbruder, der Krebs hatte und man wusste nicht, wie lange er noch zu leben haben würde und dann hat ihn unser Sohn mal in einer stillen Stunde gefragt, sag mal, wie ist das, hast du eigentlich Angst vor dem Sterben? Und er wusste sich ja bei Jesus geborgen und er hat ganz ehrlich darauf geantwortet. Er hat gesagt, natürlich weiß ich, der Herr hält mich fest, aber man ist diesen Weg noch nicht gegangen. Ich denke, das ist das Schwierige für uns, man ist diesen Weg noch nicht gegangen. Es ist unheimlich fremd. Der Herr, der uns da durchführt, der ist uns vertraut, aber dieser Weg, der da kommt. Und das lässt uns manchmal frösteln. Und das wusste auch Paulus. Aber er war jederzeit bereit zu gehen, weil er wusste, ich gehe nach Hause. Weil er wusste, ich gehe nicht ins Ungewisse, sondern ich werde erwartet. Und deswegen schreibt er hier zweimal, in Vers 6 und in Vers 8, daheim heißt daheim bei dem Herrn. Verstehen Sie? Ich gehe nicht ins Ungewisse, sondern ich gehe zum Herrn. Und Hermann Betzel, der alte bayerische Bischof, hat das so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn sie dir hier die Augen zudrücken und sagen, es ist vorüber, dann wird er dir dort das Paradies aufschließen und sagen, du bist daheim. Was ist denn das Entscheidende am Zuhause? Was macht ein Haus zum Daheim, dass ich erwartet werde? Es gibt so grausame Kriegserlebnisse, wo Leute von der Flucht nach Hause wollen und dann kommen sie auch durch und sie sehen von fern hier aus und sie drücken auf die Klinke und sie kommen rein und es ist keiner da. Und die ganze Vorfreude ist von einer Sekunde auf die andere weg, weil es ja nicht auf das Haus ankommt, sondern darauf, dass ich erwartet werde. Und die Bibel sagt auch, dass wir unsere Lieben wiedersehen werden. Sie sagt es indirekt dadurch, dass Jesus sagt, seine Leute werden bei ihm sein. Wir werden zusammen sein. Wir werden uns wiedersehen. Aber das Entscheidende ist für Paulus hier, dass wir daheim sein werden beim Herrn. Und damit haben wir am Ende auch unsere Antwort auf diese sensible Frage, wo geht es denn hin unmittelbar nach dem Sterben? Also wir haben ja gelernt, den neuen Leib bekommen wir erst bei der Wiederkunft Jesu, diesen Auferstehungsleib. Was wird bis dahin sein? Da hat man ja die unterschiedlichsten Theorien entfaltet. Manche sagen, dann wird es einen Seelenschlaf geben. Was erwartet mich unmittelbar hinter der nächsten Tür, wenn ich da durchgehe? Und Paulus? Paulus gibt uns keine umfassende Erläuterung, aber die eine entscheidende Information. Er sagt, wir werden daheim sein, Vers 8. Auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Das ist die entscheidende Information. Er sagt, übertragen, wir sterben in Jesu Arme hinein. Und im Philipperbrief hat er das ähnlich formuliert, dass er sagt in Philipper 1, 23, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Wir sterben in seine Arme. Und Psalm 17, Vers 15 ist wie eine Vorschattung, wo gesagt wird, ich werde satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Oder denken Sie an Jesus selbst, wie er diesem Verbrecher, der sich in letzter Sekunde zu ihm bekehrte und am Kreuz neben ihm hing, sagte, noch heute wirst du in deinen verdienten Seelenschlaf kommen. Nein, das sagt er nicht. Sondern er sagte, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist die Antwort. Wenn wir hier rausgehen, dann wird er uns dort in Empfang nehmen. Und deswegen werden wir dort im Himmel nicht als Fremdlinge ankommen. Wir werden nicht sagen, wo sind wir denn hier gelandet? Sondern wir werden daheim sein. Warum werden wir daheim sein? Weil er da ist. Und weil wir ihn hier schon so gut kennen durften. Wir kommen zum Schluss. Es ist in diesen Versen so, als würde Paulus uns persönlich ins Gesicht schauen. Das muss ich manchmal denken, wenn ich diesen Text las und studierte und zu verstehen suchte. Als ob Paulus einem ins Gesicht schaut und sagt, willst du wissen, warum ich alle Zeit getrost bin, trotz aller Bedrängnis? Ich sage nicht, dass ich alle Zeit emotional ausgeglichen bin. Ich sage nicht, dass ich jede Nacht gut schlafe. Aber ich sage dir, dass ich getrost bin, getrost alle Zeit. Dann ist das meine Antwort. Ich bin deshalb getrost, weil Gott mir diese vier Dinge geschenkt hat. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann gilt das für dich genauso. Wir haben eine realistische Sichtweise. Wir wissen, dass diese vordergründige, vergängliche Welt nicht das Entscheidende ist. Wir sehen auf das Unsichtbare und wissen, es ist real, eine realistische Sichtweise. Wir haben zweitens eine ewige Sicherheit. Wir werden diesen neuen Leib bekommen, auf ewig, sicher. Wir haben drittens, sagt Paulus, eine legitime Sehnsucht. Dass dieses ganz klar formulierte Ziel, das Gott mit unserem Leben hat, dass es Gestalt gewinnt. Und es wird Gestalt gewinnen, dieser Auferstehungsleib. Aber selbst für die Zeit bis dahin und selbst wenn Gott uns vorher rufen würde, werden wir nicht verzagen, denn wir haben viertens eine wirksame Soforthilfe. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und dieser Heilige Geist, der verbirgt uns, du wirst zu Hause erwartet. Du wirst zu Hause erwartet. Und dieser Heilige Geist sorgt dafür, Jesus ist ja bei uns im Heiligen Geist, dass wir diesen Weg dorthin nicht allein gehen werden, sondern dass der Herr jede Sekunde bei uns ist und dass er dafür garantiert, dass wir sicher ans Ziel kommen. Der Vater eines Kollegen, damit schließe ich, hat kurz vor seinem Tod ein Gedicht geschrieben. Er war schon einige Zeit krank gewesen, er wusste, dass er bald sterben würde. Ulrich Affeld hatte ein langes Leben hinter sich. Er hatte mit Jura begonnen und war dann noch Theologe geworden, lange Jahre Direktor eines großen Missionswerkes. Er hat ein langes Leben mit Jesus hinter sich und seine Treue wieder und wieder erfahren. Und dann wusste er jetzt, es wird es bald soweit sein. Und er hat manchmal Gedichte geschrieben. Und in diesem Gedicht, das ich Ihnen jetzt zum Schluss vorlese, da hört man etwas von der Vorfreude heraus, dass es jetzt für ihn nach Hause geht. Auch wenn es sicherlich manche schwere Stunden gab, aber trotzdem diese Vorfreude. Er schreibt, die Stunde kommt, es geht nach Hause, zum Herrn, der alles hat bereit. Fernab vom Finsternisgebrause ist überwunden Raum und Zeit. Es strahlt der Ewigkeitensonne die Herrlichkeit des Menschensohns, also Jesus. Ihn anzubeten, welche Wonne, zu stehen im Glanze seines Throns. Da schmelzen aller Leiden Wege, die Freude ist des Lebens Grund, auf dem ich mich fortan bewege, zu dienen in dem neuen Bund. Der Herr hat ihn für mich geschlossen, sein Wort sagt es mir frei heraus, die Gnade, sie ist ausgegossen und reicht, bis ich bei ihm zu Haus. Weshalb willst du noch lange warten? Beeile dich, die Zeit ist kurz. Ich rate dir, sogleich zu starten, sonst endest du im Todessturz. Haben Sie es gesehen? Zum Schluss blickt der Dichter nochmal denen ins Gesicht, die ohne Jesus auf das Sterben zugehen, die noch nicht gestartet sind im Glauben. Und er sagt, Leute, bei mir geht's jetzt los, meine Stunde naht. Und du weißt nicht, wann deine Stunde naht. Aber die Zeit ist kurz und darum starte. Flüchte zu Jesus, schieb das nicht auf. Sag ihm, dass du ihn brauchst. Sag ihm, dass es dir leid tut, dass du ohne ihn gelebt hast, obwohl er alles für dich gab. Sag ihm, dass du das erbittest und erflehst, dass er dir deine Schuld vergibt. Aber starte zu Jesus und beuge dich vor ihm und bete ihn an. Und dann kannst du dich darauf verlassen. Er bringt dich sicher nach Haus. Und wissen Sie, das ist typisch für die Christen, dass sie bis zuletzt, solange Gott ihnen Luft zum Atmen gibt, noch anderen helfen wollen, ebenfalls den Weg nach Hause zu finden. Wohin gehst du? Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass diese harte Frage des Todes, von der du weißt, dass sie uns Menschen bedrängt und dass es uns schwerfällt, damit fertig zu werden. Wir danken dir aber, dass du uns darauf so eine klare Antwort gibst durch dein Wort. Und dass du den Paulus in diese Situation gebracht hast und ihm zugleich gezeigt hast, was gilt. Und wir danken dir, dass das auch für uns gilt, Herr, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass wenn wir zu dir gehören, dass du jeden Tag bei uns bist und dass du uns auch durch dieses letzte Tor hindurchführen willst und dass das, was uns erwartet, nicht die Ungewissheit oder das Nichts ist, sondern dass du derjenige bist, der uns in Empfang nimmt, so wie du jetzt derjenige bist, der mit uns geht. Und dass du eine Ewigkeit voller Freude für uns bereithältst, in der wir dich loben werden und dir dienen von ganzem Herzen. Und Herr, wir bitten dich für die Menschen, die noch ohne diese Gewissheit, diese Sicherheit, diese Verheißung leben. Wir bitten dich für die Menschen, die auf dem Weg in die Hölle sind, Herr, die auch ewig sein wird, wie du gesagt hast. Ach, bitte erbarme dich über sie und lass sie erkennen, dass sie nicht uns brauchen, sondern dich. Und dass du versprochen hast, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Herr, wir haben dich lieb und wir beten dich an in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.